Sterntalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Eintracht Frankfurt ist eins der spannendsten Bundesliga-Teams momentan, hat einen bemerkenswerten Wandel hingelegt mit einem bemerkenswerten Trainerwechsel von Dino Toppmöller auf Albert Riera, richtig aussprechen, ganz langsam, und kommt am Sonntag zum FC St. Pauli ans Millerntor. Darüber wollen wir heute sprechen im Millerntalk. Ich bin Max, moin Rupert.
Hi, ich bin Rupert, moin Max.
Und heute in der Leitung begrüßen wir Christopher Michel, einen echten Eintracht-Experten, zugeschaltet aus Frankfurt, berichtet für Absolut Fußball über die Eintracht, ist eigentlich bei jedem Spiel mit dabei und ja, verfolgt die Adler ganz, ganz eng. Moin nach Frankfurt oder Gude, wie man bei euch sagt.
Genau, moin nach Hamburg und Gude aus Frankfurt.
Gude nach Frankfurt. Christopher, du bist gleich auf dem Weg in einen Mini-Urlaub für 2 Tage. Bei der Eintracht ist, glaube ich, im Training nicht mehr Urlaub angesagt, seit der Trainerwechsel geschehen ist, oder?
Das stimmt. Also, das hört sich ja immer so ein bisschen platt an, aber es weht wieder so ein frischer Wind durch die Räume des Profikampus. Und das liegt nicht nur jetzt am Frühlingswetter, sondern es liegt auch daran, dass einfach Albert Riera mächtig die Zügel angezogen hat. Und das spürt man in Gesprächen mit Mitarbeitern, das spürt man in Gesprächen mit den Spielern nach den Spielen oder auch vor den Spielen. Und die Trainingseinheiten sind teilweise extremst lang, 2 Stunden, auch länger als 2 Stunden, viele Videositzungen. Er hat diese geflügelte "My players have to know everything". Und das lädt er wirklich, also das ist schon so prägnant, dass ich will nicht sagen, dass er darüber schmunzelt, aber es ist einfach, er ist sehr prägnant und er arbeitet unheimlich, ja, fast schon besessen mit der Mannschaft. Man hört, er soll sogar im Profi-Campus übernachten, da gibt es Übernachtungsmöglichkeiten. Also dieser Mann lebt gerade wirklich einfach diesen Fußball vor und das spürst du wirklich an jeder Ecke, bei Mitarbeitern, bei Spielern, bei Staff. Das ist gerade einfach eine Intensität drin, die es einfach im halben Jahr davor so nicht mehr gab.
Klingt so, als wenn alles auf links gedreht wurde, aber wenn du eine Sache benennen müsstest, die sich am krassesten verändert hat, vielleicht auch so in der Trainingsarbeit oder gut, die Pressekonferenzen bekommen wir hier auch in Hamburg mit, dass die teilweise bemerkenswert, ja, deutlich, scharf, weiß nicht, enthusiastisch geführt werden. Wie nimmst du das so wahr?
Ja, die Pressekonferenzen sind natürlich extrem zu merken. Also erstmal für alle Journalisten alles auf Englisch. Das ist natürlich eine Umstellung, die kannte man bislang so nicht. Also in Frankfurt, ich verfolge jetzt die Eintracht als Journalist seit 10 Jahren. Das waren immer deutschsprachige Trainer oder aus dem deutschsprachigen Ausland wie Österreich. Also das ist natürlich eine Riesenneuerung, glaube ich, für alle. Dieser Sprachaspekt, weil er halt so ein bisschen auch in Spanglish redet, das ist ja jetzt nicht das klarste Englisch immer, sondern da muss man auch einiges sinngemäß dann erfassen. Was natürlich Neues sind einfach die Inhalte auf dem Feld. Also auch wenn dann jetzt beim letzten Training, wir konnten mal eine Einheit eine halbe, dreiviertel Stunde zugucken, dann hat er zugemacht für die taktischen Aspekte. Aber da ist schon aufgefallen, der Ball ist anders gelaufen. Er selbst macht auch mit bei den Trainingseinheiten. Also er ist wirklich super nah dran bei den Spielern. Er wirkt aber trotzdem wie so ein Feldherr von da oben. Also das ist schon ein großer Unterschied. Dino Toppmöller hatte gleich das Du allen angeboten, ist auch mal in Smalltalk gegangen nach den Pressekonferenzen. Und Albert Riera kommt rein, da ist der Saal erst am Mucksmäuschen still. Alle spitzen die Ohren und er referiert von oben so ein bisschen nach unten und diese Rollen werden, also ist auch einfach ganz klar, er ist nicht so der nahbare Typ und das sind schon Veränderungen, an die auch wir uns gewöhnen müssen.
Aber es scheint ja, zumindest von außen betrachtet, ein überragender Typ in puncto Unterhaltung zu sein. Also Max hat freundlicherweise immer ein paar Zitate gesammelt über ihn, zum Beispiel aus Slowenien. Sein Ex-Präsident bei Olympia Ljubljana sagte, nachdem er weggegangen ist dort, er ist leider so sehr von sich selbst überzeugt, dass er selbst Gott fragen würde, ich bin jetzt hier, wo sitzt denn du? Oder aber Martin Harnik, der über ihn gesagt hat, er ist so ein Typ, dem gönne ich auch keinen Erfolg. da denke ich, okay, ihn sang- und klanglos untergehen zu sehen, wäre schon ganz witzig. Er ist ja von einem anderen Stern überheblich. So ein Riera, der in der dritten Person von sich spricht, der sagt, die Spieler würden vom Balkon springen, wenn er das vorgibt. Das wird aus der Mannschaft, aus einer Journalistenperspektive, vielleicht kann es anstrengend sein, aber rein aus der Zuschauerperspektive, so für den Unterhaltungswert, finde ich das überragend.
Es ist halt ein Polarisierer, würde ich es einfach mal nennen. Also ich glaube, bei Riera gibt es schwarz oder weiß, um es mal so zu sagen. Entweder du kommst damit klar oder du kommst damit gar nicht klar. Und gerade wir in Deutschland sind ja oft so, wir schätzen sehr das Understatement bei Trainern. Man sagt, also da ist es ja fast schon, Dino Topmöller sagte mal nach dem Galatasaray-Istanbul-Spiel, so ein Nebensatz wie solche, da hatte die Eintracht 5-1 in der Champions League gewonnen, solche europäischen Nächte wollen wir jetzt gerne häufiger erleben. Und da wurde schon, da haben alle schon die Augenbrauen hochgezogen und gesagt, jetzt ist es die große Champions League-Ansage, dass die Eintracht wieder irgendwie diese Champions League rein will. Und dann wurde das danach schon abgemildert.
Obwohl es ja eigentlich nur nachvollziehbar ist, dass jeder...
Obwohl es eine total nachvollziehbar... Aber schon das wurde so, jetzt lehnt sich Dino Topmöller aber weit aus dem Fenster. Und dann kommt ein Trainer da rein und sagt dir eigentlich so ein bisschen, pass auf, Leute, ich weiß, es gibt verschiedene Ideen. Ich weiß auch, dass meine vielleicht nicht die perfekte ist, aber es ist die Idee, nach der hier alles jetzt ticken muss. Punkt. Und er erklärt seinen Fußball, wie ich finde, total anschaulich. Er nimmt sich auch sehr viel Zeit, seine Inhalte zu erklären. Er erklärt sie auch nachvollziehbar. Und das finde ich spannend. Aber natürlich, wir sitzen da auch manchmal und schmunzeln, wenn er dann wieder sagt, ja, jetzt... bevor er zum Arzt geht, der ihm die nächste Verletzung präsentiert, geht er erstmal zum Beten in die Kirche, dass ich nicht wieder der Nächste. Also er hat auch wirklich einen guten Humor. Man kann schon mit ihm auch lachen, aber das ist natürlich eine Sache, wenn es jetzt gut läuft, 4 Spiele, 7 Punkte, sagen alle, okay, lasst ihn mal machen, aber ich bin trotzdem mal gespannt, die Eintracht wird auch mal mit ihm in eine Phase kommen, wo es halt ein bisschen rauer wird, wenn der Spielplan dir am Ende dann noch Stuttgart, Leipzig, Dortmund beschert und du 3 von 4 Spielen verlierst, da zeigt sich dann oft ja erst, wie nachhaltig und wie cool er wirklich ist. Aber jetzt gerade ist es eine Phase, die würde ich als unterhaltsam, aber vor allem als spannend und auch für uns als totales Neuland bezeichnen, weil so einen Trainer habe ich jetzt noch nicht erlebt. Und ich kannte auch schon Armin Fee, der auch mal einen spitzzüngigen Kommentar hatte, aber das ist jetzt gerade eine andere Ebene mit Riera.
Auf Dauer kann das ja auch total stressig und ermüdend sein, so eine intensive Art, aber glaubst du, es ist Kalkül oder es ist komplett authentisch und der ist auch im Privatleben so irre?
Also man konnte so einen Eindruck gewinnen, die Eintracht hat ihn in einem Video 20 Minuten begleitet an seiner Ankunft und da hat er seine erste Ansprache gehalten. Und die war deutlich ruhiger vom Auftreten her als das, was er in den Pressekonferenzen absondert. Und er hat es jetzt auch mal am Sonntag erklärt, nach diesem wichtigen Sieg gegen Freiburg, der ja für die Eintracht um Platz 7 in diesem Rennen äußerst wichtig war, weil das einen europäischen Platz bedeuten kann. Und sagte er wusste um die Wichtigkeit dieses Spiels. Aber das wollte er nicht an seine Mannschaft heranlassen. Also er geht jetzt gerade schon, sage ich mal, wie der fürsorgliche Vater voran, der den Mantel hat und den über seine Mannschaft hüllt und sagt, ihr könnt mich beladen, ihr könnt auf mich zielen, ihr könnt, ich bin derjenige, der gerade im Fokus steht. Also das ist auch bewusst und ich glaube, das wurde von Sportvorstand Markus Krösche auch ganz bewusst gewählt, dass man jetzt so einen Stilbruch reinbekommt nach Dino Topmöller, diesem ruhigen Trainer zu so einer Polarisationsfigur, wie sie eben Riera ist.
Ja, wo du Krösche gerade ansprichst, der hat jetzt am Sonntag, glaube ich, von einer vogelwilden Zeit gesprochen, die unter Topmöller geherrscht habe. Also es ist ja auch irgendwie nicht besonders subtil in Richtung des Trainers, denn was ja Stabilität, Spielweise betrifft, also schon als scharfe Kritik zu verstehen, oder? Wie hast du das aufgenommen?
Also es ist die ganze Entwicklung gerade rund um diese Kommunikation, um das Dino Topmöller aus, hat so ein bisschen komische Züge angenommen, sage ich jetzt sogar mal ehrlich. Also es ging ja los, er wurde sehr, Sagnedic verabschiedet an dem Sonntag, wo das feststand. Dann gab es am Montag eine Pressekonferenz daraufhin mit Markus Krösche, wo er dann auch mal so ein paar Gründe erklärt hat und auch sagte, das Verhältnis sei verkeilt zwischen Mannschaft und Trainer gewesen, was gelöst werden muss. Und ich fand, das war doch stilvoll. Aber jetzt kommen dann schon Sachen wie, es gab eine Rette-sich-wer-kann-Mentalität, es gab dieses, alles war vogelwild, es herrschte keine Disziplin mehr vor. Ich glaube, sie nehmen auch sich selbst in die Pflicht. Ich weiß auch, dass Markus Krösche und Axel Hellmann über sich selbst sagen, sie konnten auch diese Wohlfühlatmosphäre nicht mehr aufbrechen. Sie waren vielleicht auch in einem Hamsterrad drin zwischen Bundesliga, Champions League, Pokal und konnten die Entwicklung nicht mehr stoppen. Aber man merkt jetzt so peu à peu, meine Güte, das muss ja dazu gegangen sein. Ich nehme es jetzt mal hanseatisch wie im Tollhaus auf der Reeperbahn. Also es hatte wohl so Dinge wie Disziplin, wie Verspätungen, vielleicht auch in der Führung einfach ein paar Mängel gegeben. Und jetzt hat mal die Eintracht so einen Weg geschafft. Das hört sich jetzt nicht sonderlich sexy an für eine Überschrift. Aber momentan feiert man mal das Normale. Kontrolle, Ordnung, du gewinnst mal mit normalen Ergebnissen gegen die Gegner. Das war ja teilweise 3-3 Bremen, 2-3 Stuttgart, 3-3 Dortmund. Du bist ja gar nicht mehr hinterhergekommen. 1-3 Leverkusen, 2-3 in Baku. Also die Gegentore sind rumgeflogen und jetzt erzielst du mal wieder normale Ergebnisse. Und ich glaube, das tut dem Verein gerade gut. Ich würde mir jetzt aber wünschen, dass man jetzt diesen Blick zurück mit diesen ganzen Spitzen lässt, weil Dino Topmöller ja auch Großartiges für die Eintracht erreicht hatte mit diesem dritten Platz vor einem Jahr. Das war eine sensationelle Tabellenerzielung. Und deshalb, ja, wir haben es jetzt alle verstanden. Es war vogelwild. Es gab die Rette-sich-wer-kann-Mentalität. Aber jetzt herrscht einfach ein neuer Wind unter Riera und den sollten wir eher kommentieren.
Was hat denn Albert Riera in den ersten Wochen verändert, auch so taktisch gesehen?
Ja, die absolute Schlüsselfigur unter Riera ist ganz schnell Nathaniel Nene Brown geworden, der eigentlich ja Linksverteidiger ist. Jetzt hat er sogar als Rechtsverteidiger gespielt gegen Freiburg, weil er das gerne hat, wenn seine Außenverteidiger auch nach innen ziehen und dann zu torgefährlichen Abschlüssen kommen oder Offensivaktionen. Der spielt ja Linksverteidiger, Sechser, Rechtsverteidiger, also der geht da hinten alles durch. Das ist schon eine klare Änderung. Der Spielaufbau hat sich zu einem ganz klaren Dreieraufbau mutiert, der so klar vorher nicht zu sehen war. Es geht generell sehr, sehr viel um Ballbesitz. Also das 1-0 gegen Gladbach, da gab es davor 24 oder 25 Passstationen, bis der Ball dann im Tor lag, ohne dass der Gegner rankam. Und diese Art der Dominanz hat man jetzt auch gegen Freiburg gesehen, wo der Gegner teilweise einfach minutenlang nicht an den Ball kommt. Die Bewegung ohne Ball generell wird bei ihm besser. Und ein weiterer Schlüsselspieler oder ein weiterer Schlüssel ist, getribbelt wird eigentlich fast gar nicht mehr. In der Mitte wird der Ball recht schnell abgegeben. Und dann dürfen eigentlich nur noch die ins Risiko gehen. Das sind vor allem die beiden Flügelspieler. In dem Fall Bahoya ist sehr wichtig geworden. Dann gibt es so ein bisschen diesen Senkrechtstarter Amemouni Echkoyab, den wir in Frankfurt Jupp nennen, weil der Name so kompliziert ist. Also da merkst du schon Veränderungen. Und eine ganz krasse Sache war für uns alle gegen Gladbach, als sich nach 15 Minuten der Stoßstürmer Kali Mündo verletzt hatte. Wurde der nicht etwa, wie sonst und der Topmöller oft der Fall war, einfach mit Knauf ersetzt, sondern er hat Moderhut als falsche 9 implementiert. Also das sind schon prägnante Änderungen, die auch für uns wirklich ganz neu sind und die wir so bislang hier in Frankfurt nicht kannten. Und Schlüsselfigur aber ist Nene Brown, der ist einfach brutalst wichtig. Und wer wichtig wieder geworden ist, ist der Weltmeister Mario Götze, also der Ruhepol in der Mitte, das sind schon zwei sehr prägnante Figuren für den Trainer.
Ja, sehr spannend. Also es gibt ja auch andere Bundesligisten, die Erfolg mit spanischen Trainern hatten. Also ich denke da zum Beispiel an Leverkusen natürlich. Ist das momentan so eine Zeit, in der spanische Trainer besonders beliebt sind? War Riera sowieso Nummer 1 Wunschkandidat in Frankfurt oder wie kam man überhaupt auf den?
Markus Krösche sagte ja in einem Transfermarkt-Interview, dass er 4 der 5 Kandidaten gehabt habe, aber Riera hat er schon seit 2 Jahren auf seiner Liste stehen. Also er betreibt auch einfach ein professionelles Trainerscouting. Und wie er jetzt auf Riera kam, das kann ich so jetzt auch nicht genau. Da gibt es ja auch Kontakte über Berater und sonst was, dass er auf ihn kam. Aber das muss ich schon sagen, den gefunden zu haben, ist schon eine Meisterleistung von Markus Krösch. Also das ist jetzt auch, ihm wurde ja so ein bisschen vorgeworfen, weil nach Dino Topmöller dann 2 Wochen mit dem Interimstrainerteam Alexander Meyer und Schmidt überbrückt wurde, er sei nicht vorbereitet gewesen. Da sage ich, boah, also so ein Riera, den findest du nicht, wenn du unvorbereitet einen Trainer wechselst. Wenn er jetzt nach 2 Wochen Marco Rose rausgeholt hätte, hätte ich gesagt, okay, aber das war schon gut vorbereitet, dass man ihn geholt hat. Und da hat es noch eine Frage gestellt, da ist mein Gedankengang gerade
genau. Ja, die spanischen Trainer im Allgemeinen, ob das gerade...
Genau. Finde ich gut, dass du das sagst, weil das war lustig, das wurde ich gefragt, wen ich mir als Trainer wünschen würde. Wurde ich sehr oft gefragt. Und da habe ich immer gesagt, Xavi. Nicht Xavi Alonso, sondern Xavi. Also der mit V, der bei Barcelona war, mit der Begründung, ich liebe diese spanische Denke vom Fußball. Ich liebe die spanische Mentalität, weil die Spanier sind dermaßen erfolgreich, sowohl im Vereinsfußball als auch im Nationalmannschaftsfußball. Und die spanischen Trainer, das haben wir bei Xabi Alonso erlebt, das haben wir auch bei Pep Guardiola, den anderen spanischen Trainer, einfach erlebt. Die bringen so coole Ideen rein. Die denken den Fußball in der Art und Weise, wie wir Deutschen ihn nicht denken. Sie denken gerne mit Ball und ohne Ball und nicht wie wir, vor allem gegen den Ball. Mhm. Und das waren einfach Dinge, die habe ich mir immer gewünscht, nicht nur in Frankfurt, sondern generell Mut zu spanischen Trainern. Und deshalb freut es mich total, dass jetzt die Eintracht diesen Mut hatte, mal einen spanischen Trainer zu holen und sich einfach diese spanische Denke nach Deutschland zu holen, weil ich würde mir auch mal wünschen, dass dadurch auch mal Dinge aufgebrochen werden und vielleicht auch mal mitgenommen werden für die Zukunft. Weil ich finde es so schade, dass du in Deutschland so erfolgreich sein kannst mit der Methode, ich stelle mich hinten tief rein und hoffe, dass ich 1-2 Konter fahre. Und selbst ein Tabellensiebter wie der SC Freiburg macht es ja im Grunde in Frankfurt. Die standen eigentlich 90 Minuten hinten drin und hoffen auf diesen einen Moment. Und umso mehr erfreut es mich, wenn eine Mannschaft wie die Eintracht, die aus einer schweren Phase kommt, mit Ballbesitz probiert, einfach auch Lösungen zu finden. Und ich hoffe einfach, dass man damit mal wieder ein Vorbild wird zu einem Stilwechsel, der Bundesliga brutal gut täte.
Mut zu einem schwäbischen Trainer hat der FC St. Pauli gehabt. Weißt du was davon, dass Alexander Blessin auch bei der Eintracht auf Markus Kröschs Liste stand?
Ich weiß jetzt nicht, ob er für diesen Winter so ganz weit oben auf der Liste stand, aber was ich generell weiß, ist, dass Alexander Blessin spätestens seit dem Conference-League-Spiel Eintracht gegen Saint-Gilloise, wo er die Eintracht brutal ausgecoacht hat, wo man hier 2-1 gewonnen hat und dann weitergekommen ist, auf der Liste stand. Und ich weiß auch, dass man in Frankfurt und nicht nur dort diese Entwicklung von Blessin unfassbar spannend findet. Blessin ist für mich ein Trainer, der überperformen kann und der schafft es, seine Mannschaften überperformen. Der Klassenerhalt letztes Jahr war für mich auch eine taktische Meisterleistung von Blessin und ich finde auch, wenn man jetzt sieht, Pauli war abgeschrieben vor 4 Wochen und gewinnt jetzt gegen die Champions-League-Teilnehmer Stuttgart und Hoffenheim, auch dieses, ich sag mal, Dreckspiel gegen Bremen. Und ich glaube schon, dass Blessin einer ist, der auf der Liste der Top-Clubs in Deutschland steht. Das ist absolut mein Empfinden. Und dass ich auch gerne Blessin irgendwann jetzt bald bei einem, wenn eine Trainerrotation im Sommer losgeht, wovon ich irgendwie ausgehe, ich könnte mir vorstellen, dass es wieder ein bisschen Stühlerücken gibt. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass ein Blessin, erstmal nicht in Frankfurt, die haben jetzt erstmal den Spot gesetzt, aber dass ein Blessin dann auch eine Rolle spielen wird, das glaube ich im kommenden Sommer schon. Der macht tolle Arbeit auf St. Pauli und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie heiß es im Winter war mit ihm, aber es würde mich nicht wundern, wenn zumindest mal der Berater kontaktiert wurde und ein Sondierungsgespräch geführt wurde, ohne dass ich jetzt ein Gerücht draus machen will.
Ja, also wie wir gehört haben, soll sich Blessin selbst damit auch kaum beschäftigt, bis gar nicht beschäftigt haben. Also der ist schon auch sehr loyal gegenüber seinem Club. Auch würde im vergangenen ich Sommer. Ziehen,
genau.
Im vergangenen Sommer gab es ja auch mal so irgendwie Gerüchte, wo Hoffenheim gesucht hat, wo Wolfsburg gesucht hat, Leipzig auch so ein bisschen gesucht hat. dass da auch Kontakte bestanden haben, sicherlich auch zum Berater, das glaube ich auch. Trotzdem, er selbst hat dann irgendwann ein Foto im St. Pauli-Shirt von seiner Terrasse, wie er sich gesonnt hat, gepostet und damit so ein kleines Zeichen gesetzt. Ja, sind mal gespannt, wie es im Sommer jetzt weitergeht. Grundsätzlich so die Spielweise mit Saint-Gilloise, sagst du, hat er Frankfurt ausgecoacht, mit St. Pauli setzt er natürlich, weil das individuelle Qualitätsmerkmal der Spieler jetzt nicht so heraussticht im Bundesliga-Vergleich, natürlich eine eher defensive Spielweise, vergangenes Jahr die zweitstärkste Abwehr der Bundesliga auch gehabt. Ist das eine Spielweise, mit der sich Frankfurt jetzt vielleicht, wo es gerade erst losgeht, so richtig mit dem dominanten Fußball schwer tun könnte? Oder was glaubst du, was das für ein Spiel wird am Wochenende?
Also erstmal glaube ich, das wird ein hart umkämpftes Spiel. Für was die Eintracht, was Riera ganz schnell geschafft hat, ist, die Eintracht kann wieder ein intensives Spiel aufziehen. Also sie hat es jetzt auch geschafft, gegen Freiburg 122 Kilometer mitzulaufen. Sie war gegen Freiburg 58% oder 59%, hat die Eintracht gegenüber Freiburg die Zweikämpfe gewonnen. Das war auch so ein Merkmal. Die Eintracht war extrem leicht im Zweikampf zu knacken. Die Eintracht konnte extrem leicht, es konnten sich extrem leicht Torchancen erarbeitet werden vom Gegner. Und diese Stabilität und Kontrolle, ich glaube, die Eintracht kommt ein bisschen zu Unzeit für St. Pauli. Ich würde mal sagen, vor 5-6 Wochen hätte Pauli mit der Eintracht ein leichteres Spiel gehabt. Da hätten sie der Eintracht auch ein bisschen auf Intensität, Emotionalität das Spiel aufdrücken können. Und trotzdem muss die Eintracht dann natürlich am Millerntor hellwach sein. Also ich denke mal, Pauli wird sehr, sehr viel in dieses Spiel investieren, nachdem sie sich jetzt so ein Fundament aufgebaut haben. Ich erwarte da wirklich ein ganz enges Ringen und bin gespannt einfach, ob die Eintracht es jetzt auch auswärts schafft. Bei Union Berlin hatte sie ja 70% Ballbesitz, was aber brotlose Kunst war, weil es keine Chancen gab. In München hatte man fast ein 50-50. Da wurde es dann hinten raus auf einmal brenzlig, weil die drei Wechsel so gut gegriffen hatten. Auch eine Qualität von Riera, viele Joker-Tore bei der Eintracht. Und jetzt bin ich gespannt, ob man sozusagen auf Pauli das schafft, was man bei Union Berlin gesehen hat, den vielen Ballbesitz dann auch in die gefährliche Zone reinzutragen. Und vielleicht Johnny Burkhardt, ein Schlüsselspieler, der ja auch auf Pauli schon ein paar Mal getroffen hat für die Mainzer und auch im das Hinspiel entschieden hatte, mit einem Doppelpack in Szene zu bekommen. Also total spannende Ausgangslage und für beide geht es in diesem Spiel um eminent viel. Und deshalb erwarte ich einen ganz intensiven, hart umkämpften Fight am Millerntor.
Was glaubst du, was für die Eintracht noch drin ist diese Saison? Geht noch in Richtung Rang 6 was?
Vieles hängt vom Spiel der Leverkusener jetzt in Hamburg ab. Beim HSV haben wir noch das Nachholspiel. Wenn die Leverkusener das ziehen, dann wären das 9 Punkte bei, ich glaube, dann noch 9 ausstehenden Spielen. Und dann glaube ich, egal wie viel Belastung man hat, dann ist der 7. Platz das höchste der Gefühle. Sollte Leverkusen jetzt allerdings federn lassen, sagen wir mal aus den nächsten beiden Spielen, nur einen Punkt holen, die Eintracht packt das Ding auf Pauli, dann würde ich sagen, dann kannst du nochmal einen Flow hinten raus entwickeln, ähnlich wie Dortmund vergangene Saison, die ja auch abgeschrieben waren und dann mit 8 Siegen am Ende noch in die Champions League gekommen sind. Die sehe ich nicht mehr. Aber den 6. Platz, da würde ich sagen, den sehe ich Stand heute noch nicht als unerreichbar an. Aber wenn Leverkusen natürlich in Hamburg gewinnt, dann geht es nur noch um den 7. Rang.
Ja, dann wäre die Saison für Frankfurt, also einerseits aus der aktuellen Perspektive, andererseits aus der grundsätzlichen Vor-der-Saison-Perspektive, denn ein Erfolg. Also ist man mittlerweile mit Conference League, Europa League zufrieden in Frankfurt oder soll es dann schon gerne die Champions League sein?
Also mir wurde schon im Sommer gesagt, nachdem die Eintracht in die Champions League eingezogen war, man führt ja da noch ein paar Gespräche und so nach der Saison, und da hat mir schon einer gesagt aus dem internsten Zirkel, wenn wir am Ende der kommenden Saison, also wenn wir Eintracht Frankfurt am Ende der kommenden Saison in die Conference League einziehen, dann würde ich diese Saison als einen Erfolg verbuchen. Okay. Weil ich glaube, man wusste schon sehr früh, dass dieser Sprung in die Königsklasse, wo man ja kein Stammgast ist, einfach ein brutaler wird. Ich glaube, man hat nicht alle Probleme, die jetzt aufgetaucht sind, zu kommen sehen. Gerade das Verletzungspech ist ja fast episch. Es werden auch gegen Pauli weiterhin Stars fehlen, wie Usun, wie Ebno Talib, wie Ansgar Knauf. Also das sind ja Spieler, Theato und Christensen. Das ist ja eine Achse, mit der bist du letztes Jahr in die Champions League eingezogen und die fehlt dir momentan. Und deshalb würde ich sagen, wenn am Ende dieser siebte Platz für die Conference League reicht, dann atmen alle durch. Und wenn es aufgrund der Konstellation Pokalsieger Top 6 und die Deutschen holen noch genug Punkte, damit der siebte zur Europa League wird, die ja dann 2027 das Finale in Frankfurt hat, ja. Ich glaube, dann würden sogar die Sektkorken knallen, auch wenn es nur die Europa League ist und nicht die Champions League. Ich glaube, dann hätte man gesagt, okay, in Frankfurt, man hat eine sehr, sehr schwere Saison mit dann einem Erfolg gekrönt. Aber da sind noch so viele Wenns. Eine Enttäuschung wäre tatsächlich, sage ich jetzt mal, ein Jahr ohne internationalen Wettbewerb. Das wäre inzwischen schwer zu verkaufen. Aber selbst die Conference League könnte man nach dem schweren Jahr und nach dem Verlauf jetzt noch nicht als Erfolg, aber zumindest könnte man sagen, dass da macht man noch einen grünen Haken dran.
Das Geschäftsmodell, das ja auch maßgeblich auf Markus Kröschers Philosophie fußt, also sehr, sehr gute Talente auszumachen, die zum Verein zu holen, die dann binnen kürzester Zeit sehr teuer zu verkaufen, wird ja allseits gelobt. Hat natürlich aber auch den Nachteil, dass es irgendwann auch mal zu viel Aderlass ist und dass man dann eine Saison spielt wie die aktuelle, in der nicht mehr alles in Butter ist. Findest du, dass dieses Modell müsste auch mal überarbeitet werden und bedarf einer Weiterentwicklung, damit die Eintracht auch dauerhaft sich da in den Topclubs etablieren kann, oder ist das die einzige Möglichkeit für den Standort?
Ich glaube einfach, dass dieses Modell einerseits natürlich selbst gewählt ist. Die Eintracht hat das 2019, da haben sich Vorstand und Aufsichtsrat drauf. Das war ein Entschluss, der gefasst wurde nach dem Jovic-Verkauf damals, dass man sehr stark darauf gehen will, die Werte auf dem Platz wachsen zu lassen. Ich glaube auch, es ist eines durch die Praktiken auf dem Transfermarkt erzwungenes Modell, dass du einfach deine Topspieler kaum halten kannst. Das wird dem FC St. Pauli irgendwann nicht anders gehen. Wenn einer heraussticht und Brighton kommt und den Geldkoffer hinlegt, dann wird der FC St. Pauli diesen Geldkoffer annehmen müssen, weil der Spieler sagt, dort kann ich das Fünffache verdienen oder das Vierfache.
Im Fall von Brighton der Trainer.
Ja, genau, in dem Fall von Brighton der Trainer. Also ich meine, das sieht man jetzt schon. Und die Eintracht war halt einer der Vereine, das hat sie ja dann auch in Corona gerettet, der dieses Geschäftsmodell einfach früher erkannt hat als andere und damit einen gewissen Vorsprung hat. Das zieht natürlich mit sich, hast du auch vollkommen recht. Es gibt ja oft die Debatte um die fehlende Mentalität, und viele nervt es auch schon, wenn die Preisschilder wieder verteilt werden von den Verantwortlichen. Also es gibt nicht nur Jubel darüber, dass die Eintracht dieses Geschäftsmodell, sage ich auch mal so offensiv vorantreibt, aber auch die Mannschaften, die es nicht offensiv vorantreiben, nehmen wir mal den VfB Stuttgart. Am Ende war der Woltemade nach einem geilen Halbjahr weg, weil halt einer 80 Millionen hingelegt hat. Und du kannst planen, wie du willst. Wenn im Sommer jemand kommt und du sagst, Nathaniel Brown ist unverkäuflich, und dann kommt Manchester United und legt 100 Millionen auf den Tisch, dann deshalb sagt halt die Eintracht, kein Spieler ist unverkäuflich. Man kann natürlich darüber diskutieren, ist es immer gut, auch für das ganze Gefüge, dass mit diesen Preisschildern so offensiv hantiert wird. Also das kann man sicherlich hinterfragen, weil dadurch hast du das Gefühl, das ist ein reiner Durchlauferhitzer und irgendwie Sprungbrett. Du kommst, springst fünfmal gut und machst dann den Absprung in die großen Ligen. Aber ich glaube, es ist ein Weg, den der Markt einfach auch diktiert. Und deshalb glaube ich, wird es bei der Eintracht erstmal keinen Wandel geben. Es gibt jetzt gewisse Anpassungen. Sieht man an einem Transfer wie Doan, wie Burkhardt, auch. Das sind ja Transfers von etwas gestandeneren Bundesligaspielern, die jetzt nicht gekommen sind, um gleich wieder auf gepackten Koffern zu sitzen. Aber andererseits, dieser neue Ebno, vielleicht jetzt auch nicht ein Ebno Talib, was auch ein sehr emotionaler Transfer war, weil er in seine Heimatstadt gewechselt ist, aber so ein Amaimouni Echkoyab, der als 20-Jähriger aus Hoffenheim kommt, jetzt schon 3-4 gute Spiele hat, wenn der jetzt eine Top-Saison 26-27 spielt, dann kannst du die Uhr danach stellen, dass der ein oder andere anklopfen wird und dieser Spieler dann wieder zu einem der Top-Clubs in Europa verkauft wird.
Schauen wir mal, wer der nächste Rekordtransfer aus Frankfurt wird. St. Pauli wird ihn sicherlich nicht verpflichten, vielleicht andersrum, dass Frankfurt jemanden von St. Pauli holt. Erstmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, Christopher, mit uns zu sprechen. Und dann auch ja, wünschen wir dir schon mal viel Spaß am Millerntor am Sonntag.
Ja. Auch ein gutes Spiel.
Und schönen Spaß in Kaffee und bis Sonntag.
Bis Sonntag.
Und an euch nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer, der Hinweis, wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Dann spielt St. Pauli am Freitagabend schon in Mönchengladbach. Davor sprechen wir wieder. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.